So, als nächstes möchte ich Ihnen Noor van Haften vorstellen. Sie wurde in den Niederlanden geboren, kam als Studentin zum Glauben, also wahrscheinlich im Alter von den meisten von euch hier im Raum, wenn ich mich so umschaue. Sie hat dann eine Bibelschule besucht, eine Missionsschule besucht, war mehrere Jahre in Österreich tätig, hat dort in der christlichen Studentenarbeit mitgeholfen, hat die aufgebaut in Österreich. Nach dieser Zeit in Österreich, ist sehr interessant, dann war quasi eine kleine Unterbrechung. Sie war als Regisseurin, als Moderatorin im niederländischen Rundfunk und Fernsehen tätig. Bevor sie 2002 den Sprung gewagt hat und seitdem als freiberufliche Referentin und Autorin tätig ist. Okay, Noor.
Also mein Skiunfall war länger her, aber trotzdem, ich habe gerade ein neues Knie, also danke, dass du mir hier hochgeholfen hast. Unser Thema vielleicht gerade du. Das vielleicht mag ich nicht so. Es ist eigentlich ob nicht gerade du. Es ist eine Herausforderung Gottes an uns, dass wir unser Leben mit ihm ernst nehmen und dass wir auch damit rechnen, dass er uns einsetzen kann. Dass er gerade für uns, gerade für dich etwas Bestimmtes vorbereitet hat, worin du gebraucht wirst, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Vielleicht sagst du, ich bin zu jung, ich habe noch keine Erfahrung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich einsetzen will. Dann denke zum Beispiel an Miriam, die 10 Jahre alt war und die richtige Person war, um am Nil die Wache zu halten bei ihrem kleinen Bruder, der dann von der Tochter von Pharao aufgefunden wurde. Und sie war als 10-jähriges Mädchen die Einzige, die so unbefangen und so frei zu der Prinzessin gehen konnte und das Richtige sagen konnte, wodurch Mose gerettet wurde und großgezogen wurde am Hof. Und 80 Jahre später kommt er zurück, um Gottes Volk zu befreien, um es aus Ägypten hinauszuführen. Es schien so klein zu sein, was sie tat. Und das Tolle ist, dass Gott aus Kleines Großes macht. Sie hatte keine Ahnung, wie wichtig das war, was sie tat und was Gott daraus machen konnte. Aber eigentlich hat sie mitgearbeitet an der Verwirklichung der Absichten Gottes mit dieser Welt. Und so kann Gott auch dich einschalten wollen. Was will er von uns? Was hat er mit uns vor? Zuerst, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Beziehung. 1. Korinther 1, Vers 9. Das ist deine erste Berufung, mit Gott zu leben, nicht irgendwie religiös zu sein, sondern Gott immer besser kennenzulernen und dich dafür einzusetzen. Das Zweite, er will dich verändern. Er will, dass du seinem Sohn ähnlich wirst und dass du Menschen eben durch dein Wesen, dadurch, dass Gott durch dich wirkt, eindrückst. Dass Menschen etwas von ihm bei dir sehen und zu fragen beginnen vielleicht. Und er will, dass du als Mann oder als Frau Gottes, immer in Entwicklung, auch wenn man älter ist, dass du ein Werkzeug wirst, das er gebrauchen kann, das er einsetzen kann. Paulus spricht da übrigens 2. Timotheus 2, 21, brauchbar für Gott, zu jedem guten Werk bereitet. Wir sind Diener Christi, sagt er. Gott will uns segnen. Und wir möchten seinen Segen unbedingt gerne haben, oder? Wir beten, denke ich, fast jeden Tag und vielleicht öfters am Tag, dass er uns segnet. Und das will er auch. Aber er will noch mehr, er will uns zum Segen setzen. Das ist der zweite Schritt. Er ist nicht nur da, um mich zu segnen. Er ist nicht nur da, um mir zu helfen. Ich bin auch für ihn da, um mich von ihm zum Segen setzen zu lassen. Heute betrachten wir mit 7 Meilenstiefeln das Buch Esther. Ich weiß nicht, ob ihr Bibel mithabt. Es würde helfen, wenn ihr mitliest. Es hat einige Kapitel. Wir werden natürlich nicht alles betrachten können. Nur das, was für uns heute wichtig ist. Und das Erste, was so spannend ist bei diesem Buch, es ist eins von nur 2 Büchern in der Bibel, wo Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Gott wird nicht erwähnt im Buch Esther. Aber er ist wirklich ganz klar anwesend. Und da liegt schon eine Herausforderung, dass wir ihn suchen. Und dass wir das aufmerken, nicht nur im Buch Esther, sondern auch in unserem persönlichen Leben, dass Gott da ist und dass es sein könnte, dass er was von mir, von dir fragt und dass wir das dann auch hören. Dass wir das erkennen und dass wir reagieren mit einem Herr, hier bin ich. Das tun wir nicht immer, denn das, was er von uns fragt, kann auch unangenehm sein. Ein Risiko mit sich bringen. Vielleicht nicht gerade das sein, was wir uns wünschen. Aber Gott hat Gutes mit uns vor und er möchte uns einsetzen, so wie er es auch bei Esther tat, die eigentlich Hadassa hieß. Esther war ihr persischer Name und dieser Name bedeutet Stern. Wir befinden uns in dem Bibelbuch, das nach Esther genannt wurde, in den Jahren 483 bis 473 vor Christus. Also es war lange, lange, lange her, dass Esther lebte und das macht es auch so spannend, dass sie uns heute so viel zu sagen hat. Sie war ein jüdisches Mädchen, ein Waisenkind, das von ihrem Cousin Mordecai aufgenommen wurde. Er wurde sozusagen ihr Vormund und er war ein Beamter am persischen Hof. Wieso waren die in Persien? Also die Leute aus Israel, die wurden zum ersten Mal von einer fremden Macht verschleppt, 597 vor Christus. Dann kamen viele, darunter Daniel, nach Babylonien. 439 vor Christus haben dann die Perser die Babylonier besiegt und kam das Persische Reich. Und dann wurde es den Juden erlaubt, zurückzukehren nach Jerusalem, nach Juda. Und viele haben das gemacht, naja, viele, 50.000 anfangs und dann später noch einige. Aber es blieben 15 Millionen Juden übrig im großen persischen Reich, wo insgesamt 100 Millionen Leute lebten. Und da war eben die Esther dabei. Wie gesagt, uns fehlt die Zeit, um die Geschichte genau zu betrachten. Wir werden ganz schnell durch dieses Buch wandeln und nur innehalten bei ein paar wichtige Momenten. Also in Esther fängt damit an, dass die Frau vom persischen König Ahasverus verstoßen wird. Es gibt ein großes Fest, es hat 180 Tage gedauert, dann kommt noch ein Fest von 7 Tagen. Die Männer, es ist ein Männerfest, die sind ziemlich besäuselt, die sind betrunken. Und der König wünscht sich, dass seine Frau herkommt, weil er mit ihr prunken will. Er will, dass sie ihre Schönheit zeigt. Und Vasti hat den Mut, in dieser Situation zu sagen, das mache ich nicht. Ich kann mir da etwas dabei vorstellen, das mache ich nicht in diesen Umständen. Was wird da von mir erwartet? Was machen die mit mir? Und ihr Nein verändert vieles im Reich und vor allem für sie, denn sie wird verstoßen. Der König ruft seine Weisen, sagt, was soll ich machen? Er hat natürlich einen Gesichtsverlust erlitten und die Weisen sagen, ja, wissen Sie, Herr König, wenn das bekannt wird im persischen Reich, dann haben die Menschen kein Vertrauen mehr, dass sie ein Land führen können, wenn sie nicht, überhaupt nicht ihre eigene Frau führen können. Und dann wird ein Gesetz aufgeschrieben und verbreitet. So viel Angst haben die Männer damals gehabt. Und da hat es geheißen, alle Frauen im persischen Reich sollen ihre Männer gehorchen. So, das ist Kapitel 1. Und dann kommt Kapitel 2. Nach diesem Vorfall soll der König so mit seinem Heer versucht haben, Griechenland zu erobern. Er hatte vor, Europa mitzunehmen, also zu seinem Reich zu bekommen. Und das ist nicht gelungen. Und dann ist er wieder auf seiner Burg Susa und dann geht ihm doch seine Frau Vasti ab. Dann ist er ein bisschen einsam und dann ruft er wieder seine Weisen und die sagen, sie müssen Hofdiener in das ganze persische Reich schicken und die sollen, jetzt zitiere ich, junge, unberührte Mädchen, also Jungfrauen sammeln für den Harem des Königs. Ja, was für eine Geschichte ist das? Und was für eine Zeit war das? Man hoffte übrigens auch, dass man unter diesen Frauen eine neue Königin finden würde. Und so kommt Esther in das Frauenhaus im persischen Reich. Sie ist jung, sie ist schön, sie ist unberührt. Sie ist vielleicht 13, 14 Jahre alt gewesen. Es ist ein furchtbares Schicksal. Diesem Mädchen wird ihre Zukunft entnommen, ihre Hoffnung, ihre Wünsche, ihre Träume. Im Frauenhaus bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit zahllosen anderen an einer Schönheitspflege zu unterwerfen und dann abzuwarten, ob sie vielleicht irgendwann zum König bestellt wird. Und wenn ja, dann kommt sie in das zweite Frauenhaus, das Haus der Konkubinen. Und dann ist es abwarten, ob sie noch je zurückkommen darf oder den Rest ihres Lebens dort mit zahllosen anderen Frauen lebt. Stellt euch das mal vor, in so einem Frauenhaus zu leben, Heimweh, Eifersucht, Verzweiflung, Langeweile wechseln sich dort ab. Und die Mädchen eifern natürlich um den Gunst des Frauenhüters, Hegai hieß er, weil der sie vielleicht weiterbringen konnte. Wie soll man in solchen Umständen Gottes Hand erkennen? Vielleicht kennst du dasselbe, dass alles schief zu laufen scheint. Ungewünschte, schmerzhafte Umstände, Aussichtslosigkeit. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich fragst, wo ist Gott und wo war er, als das alles passierte? Wieso hat er das zugelassen? Und du kommst nicht einmal darauf, dich zu fragen, ob er in dieser Situation vielleicht was von dir verlangen würde. Du bist am Überleben. Und das Interessante ist, dass Esther nicht überlebt, sie lebt. Und sie fällt auf unter so vielen, und zwar, weil sie anders ist und anders reagiert. Es heißt in Kapitel 2, Vers 9, sie gefiel dem Frauenhüter und sie erlangte Gunst bei ihm. Hegai war beeindruckt von dieser Frau. Nicht nur, weil sie schön war, denn darauf waren alle Mädchen selektiert worden, sondern wegen ihrem Wesen. Sie war anders. Ich denke, dass sie eine innerliche Schönheit besaß, eine Stärke auch. Und ich denke, dass das Werk Gottes war. Es erinnert an Galater 5, Vers 22, wo von der Frucht des Geistes gesprochen wird. Was Gott alles durch seinen Geist in uns, Männer oder Frauen, bewirken will. Geduld, Liebe, Freundlichkeit, Demut, das sind alles Dinge, die man auch bei Esther sieht, wenn man diese Geschichte liest. Ich finde das beachtlich, beeindruckend, dass sie nicht heult und weint und aufgibt und sich zurückzieht, dass sie steht und kräftig ist, stark ist. Der Frauenhüter ist von ihr beeindruckt und er versetzt sie in den besten Flügel des Frauenhauses, Kapitel 2, Vers 9. Sie wird sozusagen aus dem grauen Alltag herausgenommen, ihr Horizont wird erweitert. Wir sehen hier Gottes Hand, denn es ist immer wieder Gott, der unser Leben und unser Alltag Glanz verleiht, der uns überrascht mit neuen Möglichkeiten, der neue Türen öffnet. Rechnest du damit, dass das in deinem Leben auch geschehen kann? In deiner jetzigen Situation, dass Gott Neues wirkt, dass eine Überraschung kommt? Dann in Esther 2, Vers 15 ist es so weit, dass Esther an der Reihe ist, zum König zu gehen. Kann man nicht vorstellen, dass sie sich darauf gefreut hat. Ein junges Mädchen, das wahrscheinlich normal hätte heiraten wollen, eine Familie gründen. Sie wird jetzt zum König bestellt. Und jetzt fällt wieder etwas auf. Wenn die Mädchen vom König bestellt wurden, dann gingen sie in das nächste Haus, in das Konkubinenhaus, und dann durften sie sich wünschen, was sie wollten, zu mitnehmen. Schöne Kleider vielleicht, Schmuck vielleicht. Sie durften sich alles wünschen. Und dann heißt es in Esther 2, dass Esther sich nichts wünschte. Wir spüren wieder etwas von ihrem besonderen Wesen, das besondere Etwas, das Kinder Gottes schmückt. Die Frucht des Geistes, Demut, Bescheidenheit, Zufriedenheit, auch den innerlichen Frieden. Und fast beiläufig wird dann in Kapitel 2, Vers 15 erwähnt, nach diesem Vorfall, dass Esther Gunst erlangte in den Augen aller, die sie sahen. Es ist jetzt schon so weit, dass nicht nur der Frauenhüter von ihr beeindruckt ist, sondern dass sie im Allgemeinen auffällt, dass auch andere sehen, das Mädchen hat etwas. Ein starkes Zeugnis, oder? Dass Menschen Esther schätzen, dass sie respektieren. Ich denke, sie entwickelt sich, offenbar ist es, fällt auf, dass sie sich entwickelt als Frau Gottes. Ihre Anwesenheit ist beeindruckend. Sie tut Menschen gut. Tut meine Anwesenheit Menschen gut? Wenn der Geist Gottes in uns wirken will, sollte das so sein. Seine Herausforderung. Sie kommt zum König und dann heißt es in Esther 2, Vers 17, der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Es ist das Jahr 479 vor Christus, das siebte Jahr der Regierung von König Ahasverus, und er macht jetzt Esther zu seiner Frau und zur Königin des Reiches. Und damit haben wir Esther 2 gelesen, Kapitel 2. Aber es fallen noch drei Dinge auf. Mordecai, der Vormund von Esther, der selber eine hohe Position am Hof hat, sagt seiner Cousine, sie soll nichts sagen über ihre Herkunft. Sie darf nicht sagen, dass sie eine Jüdin ist. Warum nicht? Ich denke unter anderem deswegen, weil der König nach dem persischen Gesetz eigentlich nur Frauen heiraten durfte, die Perser waren und die aus einer von nur 7 persischen Familien stammten. Dass sie Königin wurde, die Esther, ein jüdisches Mädchen, war also ein großes Risiko. Aber es muss so gewesen sein, dass Mordecai schon da die Hand Gottes sah und dieses Risiko akzeptierte, aber er warnte seine Cousine, sag nur nicht, dass du Jude bist. Und es geschieht noch was, es werden wieder neue Jungfrauen zum Hof bestellt. Das verstehe ich nicht. Wenn es heißt, dass der König Esther liebgewann mehr als alle anderen Frauen, wieso brauchte er dann noch mehr Frauen? Weil das so ein Mann war. Macht, Reichtum, Sex, das war für ihn sehr, sehr wichtig. Und das Dritte, was noch erwähnt wird in Esther 2, ist, dass Mordecai ein Attentat auf den König zu vereiteln weiß. Er entdeckt das, er sagt, dass Esther, die ist gerade Königin geworden und die hat also die Position, um dieses Attentat dann weiterzusagen. Es wird vereitelt und es wird aufgeschrieben in die Hofchronik. Kapitel 3, Mordecai ist in Schwierigkeiten geraten, der Cousin von Esther. Und zwar, weil er sich nicht niederbeugen will vor einem bestimmten Haman. Haman, ein Amalekiter, gehört also zum verfluchten Volk. Gott hat dieses Volk verflucht in 2. Mose 17. Der will gerne, dass Menschen sich vor ihm niederbeugen. Er ist der zweitmächtigste Mann im Persischen Reich, kommt direkt nach dem König und er liebt seine Macht. Und er liebt es, wenn Leute sich vor ihm niederbeugen. Und das Schlimme ist, dass Mordecai, der Jude, das nicht tut. Wenn ihn danach gefragt wird, warum er sich nicht niederbeugt, sagt er einfach, ich bin Jude. Jetzt kann man daraus schließen, dass er ein sehr frommer Mensch war, der keinen anderen Menschen anbeten wollte. Aber ich denke, es geht um mehr als das. Denn Respekt zeigen, das gehört zum Leben. Und vielleicht macht man das mit einer kleinen Beugung. Wenn wir in Holland zur Königin kommen, ich sage wir, ich war noch nie dort. Aber wenn Menschen zur Königin kommen dürfen, dann hören sie genau, wie sie sich zu benehmen haben. Und ich denke, das war nicht das, was hier jetzt los war. Ich denke, es hatte damit zu tun, dass Haman zu diesem verfluchten Volk gehörte, zu den Amalekitern. Er konnte sich nicht vor ihm niederbeugen. Und seine Haltung und auch seine Bemerkung, ich bin Jude, hatte dann ernsthafte Folgen. Denn wir können uns vorstellen, dass Haman, der wollte, dass alle sich vor ihm beugten, sehr beleidigt war, sehr gekränkt war. Und er war so gekränkt, dass er zum König ging und dass er eine Botschaft hatte. Alle Juden, oder eine Absicht hatte, alle Juden im Persischen Reich sollen sterben. Esther 3, Vers 8, da sagte Haman zum König Ahasverus, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden, und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht, und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Und darauf empfiehlt dieser Haman den König, einen Befehl auszusenden, dass man dieses jüdische Volk ausrotte. Da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern. Das sind seine ersten Worte. Ja, es gibt ein Volk, Gottes Volk. Es gibt Kinder Gottes, die sind bis heute verstreut unter den Völkern. Und dieses Volk ist anders, das stimmt auch. Und es lebt auch anders, das stimmt auch. Aber es will nicht unbedingt sagen, dass sie sich querlegen und Schwierigkeiten bringen. Es soll eher umgekehrt sein. Es soll so sein, dass sie, weil sie Gottes Kinder sind, auffallen, weil sie positiv anders sind. Und was ihre eigenen Gesetze betrifft, die 10 Gebote Gottes, die Mose empfing, das sind Gesetze, die für alle Völker heilsam sind. Also was Haman hier sagt, ist eigentlich, betrifft auch uns. Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und wenn er noch dazu sagt, und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht, dann lügt er. Dann sagt er das nur, weil er sein Argument verstärken will. Ich denke an Worte von Petrus, der das bestätigt, was Haman sagt. Es gibt ein Volk. Er sagt in 1. Petrus 2, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine heilige Nation. Und er sagt, führt euren Wandel unter den Nationen gut. Ich ermahne euch als Beisassen, das heißt als Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes, in dem sie wohnen, ich ermahne euch als Beisassen oder Fremdlinge, führt euren Wandel unter den Nationen gut. Und Petrus sagt übrigens auch in diesem Abschnitt, dass wir Christen bereit sein sollen, Leiden zu ertragen. Und das Leiden kommt dann für die Juden in Persien. Denn König Ahasverus ist eigentlich ein sehr schwacher Mensch. Er hört auf Haman und wieder werden Briefe geschrieben und in alle Provinzen des Persischen Reiches verbreitet. Und diesmal mit der Botschaft, dass alle Juden, ich zitiere, von Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag vernichtet werden sollen. Kapitel 3, 13. Es ist die Rache eines gekränkten Mannes besiegelt von einem schwachen König. Soweit Kapitel 3. Kapitel 4, alle Juden sind zum Tode verurteilt und es herrscht unter ihnen in der Stadt Susa natürlich Alarmstufe 1 und nicht nur dort, sondern im ganzen Reich, wo das bekannt geworden ist, was geschehen soll. Es wird überall gefastet und geweint. Die meisten Juden, auch Mordekai, sind in Sack und Asche gekleidet als Zeichen von Trauer. Große Frage, wie geht's Esther? Es geht ihr gut. Bis jetzt ist sie frei geblieben von allem. Als Königin ist sie geschützt und sicher in ihrem Palast. Sie soll sich fernhalten, was da draußen los ist, sonst läuft sie selber Gefahr. Weiß Esther, was los ist? Sie hört es, wenn Mordekai in Sack und Asche gekleidet und bitter klagend und weinend vor dem Tor des Palastes erscheint. Das macht Esther unruhig. Denn es war so, dass der König geschützt sein sollte von allem Elend seines Volkes. Man durfte nicht weinen und nicht in Sack und Asche gekleidet sein in seiner direkten Umgebung. Und Esther versucht, ihren Cousin umzustimmen. Sie lässt ihn sogar Kleider bringen, nur nicht Sack und Asche. Aber er weigert sich, das anzunehmen. Und dann erfährt sie über Diener, was los ist. Und wir sehen in Esther 4, Vers 4, ihre Angst. Sie zittert am ganzen Körper. Und dann sagt Mordekai ihr über einen Hofdiener, dass sie zum König gehen soll, um zu plädieren für ihr Volk. Wenn sie das hört, ist sie am Ende. Das ist so eine Berufung, da ist man am Ende. Mordekai hat recht. Sie ist diejenige, die so etwas tun kann. Aber trotzdem ist das, was er von ihr fragt, unmöglich. Es ist sehr prekär. Denn auch die Königin hat abzuwarten, ob und wann sie vom König bestellt wird. Und das war schon lange nicht mehr so. Es wurden ja auch neue Jungfrauen gerade beim Palast abgeliefert. Und der König hat schon 30 Tage nicht nach Esther gefragt. Esther ist dieser Herausforderung nicht gewachsen, dass sie ohne Zustimmung des Königs, ohne Einladung zum König gehen soll, das ist zu viel. Und sie sagt das Mordekai und der antwortet in 4,13, bitte dir nicht ein, Esther. Du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und jetzt kommt es. Und wer erkennt Esther? Ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Ist es, Esther, zufällig, dass du Königin geworden bist? War das nur deswegen, damit du es gut hattest? Hier haben wir die Kernaussage des Buches Esthers. Ob nicht gerade du für einen Zeitpunkt wie diesen? Und die Frage, braucht Gott uns? Braucht Gott dich? Die Antwort ist, jein. Er braucht uns nicht. Gott kommt total gut und gerne Nee, nicht gerne. Er kommt gut ohne uns aus. Denn er ist der Allmächtige. Er braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Er will uns dabei haben, er will uns einsetzen, er will durch Menschen wirken, durch Esther, durch dich. Und die große Frage ist, ob du bereit bist, aufzustehen und ein Risiko zu nehmen, sogar dein Leben zu wagen, für Gott, für Gottes Sache und zu seiner Ehre. Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehören Abenteuer, die uns nicht immer gefallen. Als Gott Mose rief, um sein Volk aus Ägypten zu befreien, sagte er nein. Als Gottes Volk vor der Grenze des verheißenen Landes stand, sagte es, wir wollen nicht, wir wagen das nicht. Als Jona predigen sollte in Nineveh, sagte er, ich bitte nicht. Also Herr, lass mich mein Leben leben, segne mich. Hilf mir, dass ich meine Ausbildung schaffe, dass ich einen Partner finde, dass ich eine nette Arbeitsstelle bekomme und gut verdiene. Ich werde zur Gemeinde gehen, ich werde auch in der Musikgruppe mitmachen, das kann ich und das gefällt mir. Ich werde versuchen, nett zu sein zu meinen Kollegen. Das ist doch ein starkes Zeugnis. Ich werde auch mal was spenden für die Mission, aber frag nicht, dass ich etwas Ungewöhnliches tue oder ein Risiko nehme, dass ich alle meine Sicherheiten loslasse. Bilde dir nicht ein, Esther, dass du dich selbst aus dieser schwierigen Situation halten und retten kannst. Gott kann ohne dich auskommen, aber es scheint so zu sein, dass du Königin geworden bist in dieser Zeit, in dieser Not, um deinen Einfluss anzuwenden und das Böse abzuwenden. Esther, du bist gefragt. Gott braucht Esther nicht, aber er will sie einsetzen. Und es geht jetzt darum, ob sie ein Ja dazu findet. Wir dürfen Nein sagen. Das möchte ich heute ganz klar sagen. Wenn Gott dich ruft, dann darfst du Nein sagen und dann findet er eine andere Lösung. Aber du verpasst etwas ganz, ganz Wesentliches. Du verpasst die Chance, Gottes Segen und die Freude zu erfahren. Du verpasst die Chance, geistlich zu wachsen. Du verpasst die Chance, dass dein Glauben zunimmt, dass es wächst, weil du etwas Großes mit Gott erlebt hast. Und es kann sein, dass du das für den Rest deines Lebens bedauern wirst, aber du darfst Nein sagen. Esther kommt zu einem Ja. Und sie macht was ganz Besonderes. Wir sehen noch immer in Kapitel 4. Sie fordert alle Juden in Susa zu einem Fasten von 3 Tagen auf. Sie wird selbst auch fasten mit ihren persischen Dienerinnen. Das ist ein klarer Hinweis, es geht nicht ohne Gott. Auch wenn ich ein Ja dazu gefunden habe und denke mit, ich werde das jetzt für Gott machen, es geht nicht ohne Gott. Es braucht Gebet. Und dann kommt die bewegende Aussage Esthers, ich will zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist, obwohl es nicht üblich ist, obwohl es sogar verboten ist. Und dann sagt sie in Vers 16, und wenn ich umkomme, nun, dann komme ich um. Das ist schon was, oder? Gehorsam ist okay, solange ich sicher bin. Aber was ist, wenn jetzt Risiken kommen? Wenn ich mitten in der Intifada in Jerusalem lebe oder irgendwo anders bin, wo es nicht sicher ist. Wagen wir das zu sagen? Haben wir Gott so lieb, dass wir das sagen, also Gott, was du von mir fragst, was ich für dich tun kann, ich tue es, komme ich um, dann komme ich um. Esther ist bereit, ihr Leben für Gott hinzugeben, so wie es auch die Jünger Jesu waren. Und manche von den Jüngern Jesu, manche von den Aposteln sind als Märtyrer gestorben. Jesus nachzufolgen ist eine ernsthafte Sache. Wobei Leiden nicht ausgeschlossen ist. Kapitel 5, Esther hat die Herausforderung Mordechais als eine Botschaft an sie erkannt. Sie hat Gott gesucht, sie hat ihre Angst überwunden und jetzt steht sie auf. Und sie nimmt ein unheimlich großes Risiko. Sie stellt sich auf in den inneren Hof des Palastes, direkt gegenüber dem Haus des Königs. Kapitel 5, Vers 1. Es geschah am 3. Tag, also nach dem Fasten. Da kleidete sich Esther königlich Und da trat sie in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und dann geschieht das Wunder. Der König empfängt seine Gattin. Der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen, und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Und da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters, und der König sagte zu ihr: Was ist dir, Königin Esther? Ein Wunder ist geschehen. Aber wie unheimlich kompliziert, dass man so mit seinem Mann umgehen muss, oder? Dass man abwarten muss, ob man überhaupt mit ihm reden kann, ob er dich empfängt. Ja, er hatte einen Gottstatus, dieser Mensch. Und das wundert mir dann, das ist dann noch wunderbarer. Denn unser Gott lässt uns einfach so zu, oder? Wenn wir mit unserem Herrn reden wollen, wenn wir mit unserem Gott reden wollen, dann dürfen wir einfach freimütig, heißt es im Hebräerbrief, zu dem Thron der Gnade gehen und Hilfe empfangen. Esther war bei dem Thron der Gnade und sie hat Hilfe empfangen. Sie ist gestärkt worden und sie hat gewagt, sich in den Hof aufzustellen und dann abzuwarten. Und der König reicht ihr das goldene Zepter entgegen, sie rührt es an, das gehört sich anscheinend alles so, und dann sagt er: Was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Reiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Und dann hat Esther eine ganz interessante Bitte. Sie möchte, dass der König mit Haman, das war der böse Mann, der die Juden umbringen wollte, der mächtige Mann, der zweite im Reich, sie möchte, dass Haman und der König mit ihr gemeinsam essen. Und das geschieht zweimal. Und das erste Mal passiert nicht viel. Sie will immer noch nicht sagen, worum es geht. Es ist so eine Art von langsamer Vorbereitung. Wir Frauen sind manchmal schlau. Wir bereiten das langsam und sicher vor. Zwei Mahlzeiten, es wurde herrlich gekocht. Und Haman ist außer sich von Freude, denn es scheint sehr gut zu gehen. Der kommt nach Hause zwischen den beiden Mahlzeiten, redet mit seiner Frau und sagt: Ma, ich habe das noch nie gehört, dass ein Mann eingeladen worden ist zum König mit der Königin dabei. Also ich bin schon was Besonderes. Und er hasst noch immer Mordecai und seine Frau hasst Mordecai mit ihm mit. Und sagt: Also ja, das geht dir wirklich sehr gut. Jetzt ist es Zeit, dass du Vorbereitungen triffst, dass dieser Mordecai mal umgebracht wird. Und Haman ist so sicher von seiner Sache, dass er einen Holzpfahl herrichtet, 50 Ellen hoch, heißt es in Vers 11, in Vers 14 von Kapitel 5. Und er hat vor, Mordecai daran aufzuhängen, aber es läuft natürlich ganz anders. Wir müssen uns kurz fassen. Es folgt eine schauerhafte Auflösung. König Ahasverus hält zu seiner Frau, wenn sie ihm sagt, dass sie zum jüdischen Volk gehört. Darüber wird eigentlich wenig geredet. Wenn sie dann mit ihrer Bitte kommen darf, dann sagt sie: Es gibt, ich und mein Volk werden mit Ausrotten bedroht. Ich und mein Volk. Er weiß dann noch nicht, dass sie Jude ist. Und das wird dann natürlich klar. Es geschieht noch was. Habt ihr euch gemerkt, dass der Mordecai am Anfang der Geschichte ein Attentat gegen den König vereiteln konnte und dass es aufgeschrieben wurde in der Chronik? Zwischen der ersten und der zweiten Mahlzeit kann der König nicht schlafen. Gott schenkt Menschen manchmal schlaflose Nächte. Er langweilt sich. Es gab damals kein Fernsehen, keinen Kühlschrank, wo er sich was holen könnte. Und was holte ein Diener? Und er sagt: Ich möchte gerne vorgelesen werden. Und der Diener, der geht in die Bibliothek und holt ein Buch von der Chronik. Und das ist zufällig, in 1000 Anführungszeichen, das Buch, wo aufgeschrieben steht, dass Mordecai vor Jahren ein Attentat vorbeugen hat können. Und der König sagt mitten in der Nacht: Wer war dieser Mann? Mordecai. Und jetzt passierte das Haman, dass der König also sich dazu entscheidet, dass Mordecai jetzt noch im Nachhinein, Jahre später, noch geehrt werden muss. Und er lässt Haman kommen und sagt, was soll man mit einem Menschen tun, den man ehren will? Und Haman denkt, das bin ich. Und hat gleich eine große Geschichte, also Pferde und Ehre und ganze Volk und so weiter. Und er grabt eigentlich sein eigenes Grab. Er ist dann derjenige, der Mordecai öffentlich ehren muss. Und dann ist das große Problem, dass der König sein Gesetz, dass die Juden vernichtet werden sollten, nicht widerrufen kann. Er findet aber eine andere Lösung. Es wird den Juden erlaubt, sich zu verteidigen an dem Tag, wo sie umgebracht werden müssen. Und das führt zu einer großen Schlacht, wobei 75.000 Mann Perser erschlagen werden. Und bis heute feiern die Juden ihren Sieg, ihre Rettung von damals, und zwar im März, das Purimfest. Das alles ist nachzulesen in den Kapiteln 6 bis 9. Und dann wird in Kapitel 10 berichtet von Mordechais Macht. Er bekommt die Stelle von Haman, der inzwischen hingerichtet wurde. Das ist eine schauerhafte Geschichte, oder? Wo Gottes Volk von Vernichtung bedroht wird. Das war schon ein paar Mal in der Geschichte. Das war in Ägypten damals so, als alle erstgeborenen Jungen umgebracht werden mussten. Und da setzte Gott ein junges Mädchen mit 10 Jahren ein und auch ihre Eltern. Und da überlebte Mose. Gott wollte diesen Mann haben. Er war gerade derjenige, der Gottes Volk aus Ägypten retten sollte. Und jetzt setzt Gott nicht nur Esther, sondern auch Mordechai ein. Die zwei haben wirklich zusammengearbeitet, um sein Volk in Persien zu retten. Und wisst ihr, warum das so notwendig war? Weil aus diesem Volk der Messias geboren werden musste. Das hing alles zusammen mit Gottes weltumfassenden Plan, dass die Juden überleben mussten, weil Gott den Messias, Jesus, in seinen Gedanken hatte. Und wenn wir das bedenken, dann merken wir auf einmal, es gibt eigentlich nichts, das klein ist, ja vielleicht in unseren Augen, dass eine Miriam am Ufer des Nils sitzt und wacht über ihren Bruder. Oder jetzt, dass eine Königin hier aufsteht und es wagt zu sprechen. Gott hat Großes vor. Und du und ich, wir dürfen Anteil haben an der Auswirkung seiner göttlichen, heiligen Pläne. Es braucht Vertrauen. Und wir werden nicht immer sehen, was das, was wir machen durften, auswirkt. Es geht darum, dass wir die Gelegenheiten erkennen. Ob nicht gerade du, Esther, Königin geworden bist, weil Gott dich braucht. Ob nicht du gerade Mathematik studierst, weil, ob nicht du gerade dort im Studentenheim wohnst oder dort zur Schule gehst, ob nicht du gerade diese Arbeit gefunden hast, weil, spannend, oder? Das macht das Leben spannend. Dass Gott was mit dir vorhat. Dass er dich nicht nur segnen will, sondern zum Segen setzen will. Dass er dich einsetzen will als Werkzeug für seine göttlichen Pläne. Mordechai nahm seine Verantwortung, indem er mutig und unverzagt reagierte, als er erfuhr, dass das Volk mit Ausrottung bedroht wurde. Ja, wegen seiner Position am Hof konnte er auch mit Esther sprechen. Konnte er sie warnen, konnte er sie einschalten. Und Esther reagierte, fand ein Ja zu ihrer Berufung. Sie riskierte ihre sichere Welt im Palast und ihr Leben, um Gottes Volk zu retten. Sie war nötig. Wie gut, dass sie nicht hängen geblieben ist in ihrer Angst, sondern aufstand und handelte. Wie mutig, dass sie sagte, ich muss das tun, auch wenn ich umkomme. Ihr Name bedeutet Stern. Esther bedeutet Stern. Und Paulus sagt in Philipper 2, Vers 15, dass du und ich, dass wir gerufen sind, um Himmelslichter bzw. Sterne zu sein in dieser Welt. Lass dich von Gott inspirieren, lass dir vom Heiligen Geist sagen, was du gerade in deiner Situation tun darfst, und finde ein Ja dazu. Gott kommt ohne dich aus, das sagte ich schon, aber du wirst es bereuen, wenn du kein Ja zu seinem Auftrag findest, wie schwer sie auch ist. Zum Schluss eine kurze Geschichte. Vor Jahren bekam eine junge Ärztin in Südamerika ihre erste Stelle in einem regionalen Krankenhaus. Schon bald entdeckte sie, dass dort einiges nicht stimmte. Man ging sehr locker um mit Hygiene und behandelt oder operiert wurden nur diejenigen, die Schmiergelder zahlten. Frauen zählten überhaupt nicht mit. Männer gingen immer vor, es gab keine Sauberkeit, es gab keine Gerechtigkeit. Die junge Ärztin machte ihre Arbeit treu, obwohl ihr das sehr schwer fiel. Sie konnte eigentlich ihrem Gefühl nach, ihre Erfahrung nach nicht optimal funktionieren. Und eines Tages kam es so weit, dass sie ihre Grenzen erreichte und sich entschied, ihren Rücktritt einzureichen. Und sie schrieb dem Vorstand des Krankenhauses einen Brief mit ihrem Entschluss. Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Und dann wurde sie vom Vorstand bestellt. Und als sie vor dem Herrn saß, diesen Herrn saß, war sie total nervös und aufgeregt. Und dann kam die Überraschung. Der Vorsitzende teilte ihr mit, dass man sehr beeindruckt von ihr war. Dass sie aufgefallen war, weil sie anders war. Weil sie anders reagierte, weil sie anders handelte. Ihre gute Arbeit, ihre Zuverlässigkeit, ihre Liebe für Patienten, ihre Art. Wir können ihre Kündigung nicht akzeptieren, sagte der Direktor. Wir wollen sie behalten, denn wir schätzen sie sehr. Wir fragen uns, ob sie vielleicht dazu bereit sind, dieses Krankenhaus zu leiten. Die junge Frau wurde Direktorin, das ist einige Jahre her. Und schon bald wurde sichtbar, wie sich Dinge veränderten. Und heute soll dieses Krankenhaus irgendwo in Südamerika einen so guten Ruf haben, dass Menschen extrem lange Reisen dafür übrig haben, weil sie nur dort behandelt werden wollen. Du bist gerufen, um ein Licht in dieser Welt zu sein, ein Stern Gottes. Du musst keine hohe Position haben, um von Gott gebraucht zu werden. Du musst keine Königin sein, du musst kein Arzt sein. Du musst nur ein Kind Gottes sein, das Gott sucht, das ihn liebt und das auch Gelegenheiten sucht, um ihm zu dienen. Du musst ein Kind Gottes sein, das eine Frau, einen Mann nach seinem Herzen werden will. Und das sich danach ausstreckt, von Gott eingesetzt und gesegnet zu werden, um einen Segen für andere zu sein, um brauchbar für ihn zu werden. Es fängt damit an, dass du treu deinen Gott nachfolgst, dass du mit ihm wandelst, dass du bereit bist, dass du dafür betest, dass Gott sichtbar macht, was er von dir fragt, dass du aufstehst, deine Angst überwindest und in Vertrauen deinen Weg gehst mit deinem Gott. Es muss nicht groß sein, aber rechne damit, dass Gott Großes wirken kann, wenn du in deiner Situation mutig bist und unverzagt. Wer wagt es unter uns zu sagen, Herr, hier bin ich, komme ich um, dann komme ich um. Wir sind ein paar hundert junge Leute hier, ihr seid ein paar hundert junge Leute. Lasst euch von Gott einsetzen, lasst euch von Gott segnen. Lasst euch von Gott zum Segen setzen. Amen.